Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast, und heute wird es wendungsreich, denn wir beschäftigen uns mit M. Night Shyamalan und seinem Werk Unbreakable. Mein Name ist Jakob und der erste große Plot-Twist ist, ich bin nicht allein. Patrick ist an meiner Seite und Patrick, siehst du tote Menschen?
Nein, Jakob, aber ich sehe einen Haufen Plot-Twists.
Wunderbar, wie geht's dir?
Sehr gut soweit. Wie geht's dir, Jakob?
Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, du bringst einiges Fachwissen mit, wenn es heute um M. Night Shyamalan geht. Ich habe nicht allzu viele Filme von ihm gesehen, freue mich daher umso mehr, jemanden an meiner Seite zu haben, der, ich meine, fast jedes seiner Werke gesehen hat und dementsprechend ein gewisses Wissen über ihn mitbringt. Nichtsdestotrotz freue ich mich, meine allseits beliebte Eingangsfrage zu stellen. Was so sonst die Woche bei dir lief? Was hast du zuletzt gesehen so?
Ja, ich habe die Woche mal so wieder so ein bisschen Rewatch-Time gehabt. Wie vielleicht manche auf Letterboxd gesehen haben, habe ich mir Oldboy mal wieder angeschaut und muss meine Aussage aus der letzten Podcast-Folge ein bisschen revidieren, dass der Film immer noch einer der perfektesten Filme überhaupt ist. Ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und fand ihn nicht gut, aber ich muss tatsächlich sagen, ja, die Geschichte selber und allgemein, wie der Film gemacht ist, erwies sich mir jetzt leider diesmal als dann doch relativ plakativ irgendwie. Also ich weiß nicht, diese Geschichte geht halt wirklich nicht sonderlich deep, abgesehen jetzt von Rache ist schlecht und Blut ist dicker als Wasser. Und das ist so ein bisschen das, was den Film für mich jetzt so ein bisschen runtergestuft hat, auch wenn ich ihn immer noch für seine ja teilweise herausragende Ästhetik und Inszenierung schätze.
Fandst du es denn auch diesmal so, dass es ein bisschen zu dick aufträgt und ein bisschen zu sehr sich selbst und seinen Plot-Twist feiert.
Ja,
und definitiv, dass das Ganze zu melodramatisch und vielleicht zu Pathos geladen ist.
Erstmal Pathos geladen auf jeden Fall, aber auch teilweise unfreiwillig komisch in vielen Momenten, wo es wirklich echt nicht angebracht ist. Also ich sag nur, wenn er am Ende einen auf Hündchen macht. Und was mir halt auch nochmal aufgefallen ist, wie dieser tatsächlich grandiose Soundtrack, aber viel zu inflationär eingesetzt wird. Also der klatscht ja wirklich jede einzelne Szene mit dieser überbordernden, pathetischen Musik zu, dass es echt irgendwann zu viel wird.
Aber du bist immer noch dabei, es ist ein grandioser Film. So ist jetzt
nicht. Es ist ein grandioser Film, aber es ist halt nicht mehr diese unangefochtene 10 von 10, die ich davor vor Augen hatte.
Eine Woche vor allem vorher noch vor Augen
hatte. Ja gut, was heißt eine? Also ich hatte den Film tatsächlich seitdem mittlerweile bestimmt schon ein oder zwei Jahre nicht mehr gesehen. Also es war schon relativ viel Abstand dazwischen, aber ich dachte so, was kann schon Oldboy passieren? Naja, sehr viel anscheinend. Und ich habe diese Woche, beziehungsweise jetzt am vergangenen Freitag, habe ich mir nochmal Blade Runner 2049, und zwar diesmal das vierte oder fünfte Mal, glaube ich, nochmal zu Hause auf Blu-ray angesehen. Und ja, war natürlich wieder. Also ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, Jakob. Ich weiß ja, dass der Film ist hoch und heilig.
Ja, der hat schon einen sehr hohen Stellenwert bei mir, das stimmt.
Ja, aber ich kann dich beruhigen, du musst dich nicht aufregen. Also ich finde den Film immer noch, hat auf jeden Fall immer noch einen Platz in meiner Top 50 verdient, einfach aufgrund seiner unglaublichen Atmosphäre und seiner überragenden Ästhetik und seiner inszenatorischen Gewalt, die einfach von Sekunde 1 bis zur letzten wirklich einfach durch den gesamten Film durchzieht. Ich muss tatsächlich aber trotzdem immer noch gestehen, ich bin nicht der größte Fan von den gesamten Figuren, auch von dem Cast. Ich finde, es bleibt hin und wieder alles ein bisschen arg blass. Und die Story ist mir teilweise auch nicht so tiefgründig, wie sie jetzt von der Form angedeutet wird des Films. Durch diese ganz langsame Erzählweise, finde ich, ist der Plot dann doch relativ simpel gehalten. Aber ich bin halt, wie gesagt, filmisch so unglaublich beeindruckt von dem Film, dass ich trotzdem hier den Status Meisterwerk schon gerne mal auspacken würde, weil ich wirklich dann doch schwer begeistert bin von dem, was der Film einfach gerade heutzutage noch aus so einem Franchise wie Blade Runner rausholen kann.
Was sagst du zu Gosling, wenn du auch den Cast gerade für nicht optimal oder so hältst?
Ich finde Gosling ist geboren für diese Rolle. Also ich finde, eigentlich hat das Blade Runner Sequel nur so lange auf sich warten lassen, damit es Ryan Gosling spielen kann. Weil ich der Meinung bin, es gibt keinen Schauspieler, der so perfekt mit seiner Art dieses Präsenzschauspiels und seiner sehr minimalistischen Spielweise, die halt wirklich so gut wie nur über sein ausdrucksstarkes Gesicht und seine Blicke funktioniert, das hätte kein anderer Mensch so spielen können. Und Ich würde sagen, es ist definitiv nicht seine beste Performance. Also da muss ich sagen, da sind mir so Rollen wie Drive oder Place Beyond the Pines, die halt auch sehr, sehr ähnlich sind zu seiner Performance hier, sind mir dann doch irgendwie noch ein bisschen lieber. Aber ich finde, er macht seine Sache super. Wo ich so ein bisschen immer so ein bisschen lost bin, was die Figuren und die Schauspieler angeht, ist so ein bisschen Robin Wright als seine Vorgesetzte. Diese Schauspielerin, ich weiß nicht, wie sie heißt, die diese,
Love spielt.
genau, die diese Love spielt, die finde ich immer so ein bisschen, ja, arg möchte gern Badass, möchte ich jetzt mal so nennen. Und ich finde halt in Sachen Antagonist wirkt sie halt auch im Vergleich zu so einem zu so einer Urgewalt wie Rutger Hauer im ersten Blade Runner schon ein bisschen arg blass.
Kann ich nachvollziehen. Sie wirkt schon sehr werkzeughaft für den eigentlichen Antagonisten halt, ne? Den großen Visionär.
Ja, und auch Jared Leto ist natürlich, macht seine Sache nicht schlecht, aber ich finde auch er ist irgendwie, also wie gesagt, wenn ich dann auch noch Tyrell im ersten Teil irgendwie so vor Augen habe, das ich weiß nicht, die hatten irgendwie alle ein bisschen mehr Gravitas, die Figuren. Aber dafür muss man halt sagen, punktet der Film halt dafür umso mehr in der Visualität und dieser unglaublichen Gestaltung dieser Welt, die halt hier noch mal so viel massiver und so viel greifbarer wirkt als in dem ersten
Aber da
Teil.
bin ich auch einfach so gespannt, was Villeneuve da noch für Dune auf Lage hat, was er da irgendwie noch auf die Leinwand zaubern wird, weil, also, ob man das irgendwie noch toppen kann, was Blade Runner gerade, also, mir gefallen immer diese Kamerafahrten durch diese große Stadt so unglaublich gut, gerade zu Beginn des Films, wenn er das erste Mal zum Polizeipräsidium fährt. Boah, da bin ich direkt so gehuckt von diesem Film und so drinne. Und ob das jetzt auf dem Wüstenplanet irgendwie noch berauschendere Bilder hervorbringt. Also ich kann mir fast schon nicht vorstellen, wie das gehen soll, aber der Hype ist da.
Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass Villeneuve hier vielleicht so ein bisschen seinen Peak so inszenatorisch erreicht hat, weil es hat sich irgendwie so ein bisschen angebahnt in seinen vorherigen Filmen, die alle ästhetisch auch ziemlich großartig waren. Aber irgendwie war klar, er wird irgendwann mal, wird er so diesen Film haben, wo man sagt, okay, Villeneuve, du bist ein inszenatorischer Gott. Und hier hat sich's halt tatsächlich gezeigt, so, weil wie er auch mit den Farben arbeitet, wie er mit Beleuchtung vor allem umgeht. Ich meine, es ist natürlich auch seinem Kameramann Roger Deakins geschuldet, der halt einfach hier mal wieder beweist, warum er einfach der Allerbeste ist. Aber auch Villeneuve zeigt ja auch ein ganz klares Gespür dafür, wie man wirklich einfach jeder einzelnen Szene, jedem einzelnen Bild irgendwie eine interessante visuelle Idee abgewinnen kann. Also weißt du, anstatt irgendwie so als das Hauptquartier von dem Oberbösewicht irgendwie einfach nur so eine böse aussehende Lagerhalle zu nehmen, macht er einfach so einen orangenen Raum mit so Wellenbewegungen an den Wänden und alles ist so mega genial ausgeleuchtet und in der Bildgestaltung komponiert, dass man wirklich sagen muss, wow, also da bin ich wirklich gespannt, ob er da in Dune wirklich auch nur ansatzweise rankommen
Ja,
kann an das, was er da
vor
gemacht
allem,
hat.
weil in Dune, das ist ein Roman mit 800 Seiten und das ist ein sehr handlungsreicher Roman einfach. Also es sind sehr viele Plotpoints aufeinander tatsächlich. Klar, Villeneuve zieht das auseinander, macht einen Zweiteiler draus, aber trotzdem hatte Villeneuve ja mehr oder weniger das Privileg in seiner Fortsetzung zu Blade Runner, sich wahnsinnig viel Zeit zu lassen und nicht Schlag auf Schlag irgendwie die Handlungen voranzupirschen, zu peitschen. Und klar, viele empfinden den Film deswegen als langatmig, viele das vielleicht als langweilig, kann ja auch so empfunden werden. Aber das ist das, was den Film so herausstechend macht, ne? Weil er sich eben die Zeit lässt, seine Visualität zu entfalten und sich wirklich in den Bildern erstmal auch zu verlieren, sich zu verorten und dann erst langsam seine Figuren zu finden, die dann irgendwie die Story voranbringen. Und ja, ich weiß nicht, ob der das, also ob die Visualität jetzt in Dune auch so krass, also das Azi-Fazi-mäßige, ob das auch so krass im Vordergrund stehen wird, weil wir hier eben auch eine große epische Kriegsgeschichte haben, die man in 2,5 Stunden erzählen will und muss. Da gilt es noch irgendwie ein bisschen abzuwarten.
Ja, es ist halt, ich habe halt von dem Trailer so Angst, das sah so ein bisschen wie so ein Star Wars
Ja,
New Dune Gewand
genau.
aus und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, aber ich muss bei auch bei Blade Runner natürlich jetzt mal wieder sagen, gerade in Anbetracht dessen, dass bald der neue Bond rauskommt, also so ich es ist mal es also so profan das jetzt klingen mag, aber ich muss schon wirklich sagen, so also ein bisschen habe ich mich erneut schon wieder in Ana de Armas verliebt.
Ja, also wunderbare Ausstrahlung, also gerade auch in dieser Rolle.
Ja.
Ich finde auch die Liebesszenen zwischen Gosling und ihr fantastisch und auch mit so einem kreativen Touch irgendwie noch angefüllt. sie als Hologramm, wie sie sich vereinigt mit dieser Prostituierten, der sie sich ihren Körper leiht. Wunderbar, wirklich einnehmend.
Aber, so schön sie ist, trotzdem muss ich sagen, was ich dem Film sehr, sehr übel nehme, ist, dass diese Szene, die du gerade so als wunderschön angesprochen hast, dass die einfach eins zu eins aus Her geklaut ist.
Ja, stimmt. Als ich das erste Mal Blade Runner gesehen habe, hatte ich Her noch nicht gesehen. Die Idee ist wirklich eins zu eins übernommen.
Ja, und das ist eine Szene, die nehme ich dem Film auch immer noch übel, weil ich finde die einfach tatsächlich ziemlich unkreativ, weil es halt wirklich exakt der gleiche
Na,
Entwurf ist.
nur gibt Villeneuve dem Ganzen visuell, finde ich, nochmal, also irgendwie nur einen geileren Touch. Geil, jetzt ist
Mag wieso.
schwierige Wortwahl, einen kreativeren Touch. Also ich mag das visuell irgendwie bei Blade Runner noch mal mehr, ohne jetzt die Darstellerin aus Her irgendwie zu diskreditieren. Die spielt auch eine ganz wunderbare Hauptrolle in einer fantastischen Serie namens Mr. Robot. Kann man sich mal bei Zeiten irgendwie angucken.
Willst du mich schon wieder überreden? Ja, aber ansonsten, ja, immer noch toll. Einer der besten Filme der letzten Dekade. Ein Pflichtfilm für alle, die dem Kino noch irgendwie wirklich Liebe abgewinnen können, weil das ist wirklich Kino so, wie es man zu selten sieht, aber bei dem ich so dankbar bin, dass ich es dann doch nochmal, dass man sowas nochmal erleben durfte, dass man so sein eigenes Blade Runner für seine Generation haben
Wo wir
darf.
gerade Blade Runner noch genannt haben, wäre vielleicht noch ein Stichwort, wo ich letztens drüber gestoßen bin, nämlich über die Filme von Alexei German Jr. Oder ich weiß nicht, der Mann ist Russe und der hat zum Beispiel den Film Es ist schwer, ein Gott zu sein oder Es ist hart, ein Gott zu sein gemacht. Der soll auch visuell nochmal wirklich eine ziemliche Inspirationsquelle für Villeneuves Blade Runner tatsächlich gewesen sein. Also dieser Regisseur hat auch einen Science-Fiction-Film gemacht, Dark Clouds. Ah, hätte ich noch mal nachschlagen müssen im Vorhinein. Auf jeden Fall sollten wir uns diese Filme auch mal irgendwie auf die Watchlist packen, weil sie visuell tatsächlich eine große Inspirationsquelle für Villeneuve geworden sind. Müssen wir uns mal mit näher beschäftigen.
Ist ja auf jeden Fall interessant zu hören, wo solche Regisseure da ihre Inspiration zum Teil dann einfach irgendwie herholen.
Electric Clouds heißt der Film. Electric Clouds.
Okay, da finde ich wirklich immer total interessant, wie das dann doch passieren kann, dass so Regisseure sich eben nicht bei den ganz großen Vorbildern manchmal bedienen, sondern wirklich einfach bei den ganz kleinen, so unbekannten Sachen, die man sonst nicht kennen würde, dass man sich da für so große Produktionen inspiriert, finde ich schon immer ganz interessant. Aber um da jetzt mal von wegzukommen, Jakob, du hast doch mit Sicherheit auch noch diese Woche irgendwas gesehen. Was du uns
Passt
mitteilen
sogar
willst.
ganz gut, wenn du sagst, man kann sich auch an kleinen Sachen inspirieren lassen. Den Film, den ich die Woche über gesehen habe, hat sich an einer sehr großen Marke inspiriert. Ich spreche von Justin Kurzels Versuch, die Videospielreihe Assassin's Creed zu verfilmen. Versucht deswegen, weil der Film mich meiner Meinung nach sehr gescheitert ist. Also das ist echt kein starkes Ding. Es ist so ein Ding, also so ein Versuch, irgendwie die Handlung des ersten Teils nochmal auszurollen, gibt den Ganzen aber einen optischen, komplett eigenständigen Look. Also wir befinden uns in Abstergo, das ist diese große Templer-Firma in der Gegenwart allerdings, die den Animus entwickelt hat. Eine Maschine, mit der man in die Vergangenheit seiner Vorfahren zurückreisen kann. Denn die große Idee bei Assassin's Creed ist, dass in deiner DNA Erinnerungen nicht nur von dir, sondern auch deiner Vorfahren drin gespeichert sind. Und ja, dementsprechend sind Körper sehr wichtig, weil an Körpern die Erinnerungen vergangener Menschen stecken. Unter anderem ist dann der Versuch dieser Templer-Organisation mit einem dieser Menschen, der Hauptperson, nämlich einen großen Schatz in der Vergangenheit zu finden, um zu herauszufinden, wo der in der Gegenwart ist. Aber dieser Film ist wirklich vielleicht visuell keine Katastrophe. Er findet ein paar echt coole Bilder. Der Regisseur hatte auch diesen Macbeth gemacht, der visuell auch sehr, sehr ansprechend eigentlich ist. Also in den Szenen, wo wir in der Vergangenheit sind, ist das schon alles ganz optisch cool, aber der hat halt überhaupt nichts zu erzählen, ne? Also diese Handlung, die ist konfliktlos, charakterlos und wirklich so mit endet aus dem Nichts, plötzlich ist diese Story vorbei, der Bösewicht wurde umgebracht. Spoiler Alert, sorry, aber bei so einem Shortfilm kann
Oh Mann, jetzt hast du uns allen den Film versaut,
ja,
danke
also
dafür.
der endet halt so in der Schwerelosigkeit und man hat einfach sowas schon gemerkt, dass sie da noch einen zweiten Teil dranhängen wollten, was aber anscheinend einfach nicht finanziell machbar ist und ich weine dem nicht nach. Also ich mag die Spieleserie sehr, die haben mich damals sehr geprägt. 2007 fing das Ganze an mit dem ersten Teil und ich habe als Opfer, was ich bin, tatsächlich auch bis Origins inklusive jeden Teil gespielt und immer sehr gemocht. Aber also die Verfilmung, die ist tatsächlich echt nichts. Das selbst Michael Fassbender, der da eine ganz coole Position vielleicht in diesem Film für sich findet, kann da das Ruder nicht mehr rumreißen. Also das ist echt ein langweiliges Stück Film, was irgendwie plötzlich vorbei ist, ohne irgendwie interessant geworden zu sein bis dahin.
Das soll wirklich was heißen, wenn Michael Fassbender den Film nicht mal retten kann.
Obwohl man ihn auch des Öfteren oberkörperfrei sieht, also Schauwerte sind auf jeden Fall vorhanden. Ansehbarer Typ. Ja, aber wollen wir ein bisschen zu Unbreakable kommen?
Ja, sehr gerne.
Könntest du vielleicht so eine Art Retrospektive zu dem Regisseur geben? Zu M. Night Shyamalan.
Ja, sehr gerne. M. Night Shyamalan sollte eigentlich vielen ein Begriff sein, obwohl das seiner Filmografie eigentlich nicht wirklich entsprechen sollte. Es ist halt bei M. Night Shyamalan folgendermaßen. Ein Regisseur, der, wo ich wirklich sagen würde, der ganz groß angefangen hat, zumindest einnahmetechnisch groß angefangen hat und dann aber wirklich einen Fall nicht nur künstlerisch, sondern auch kommerziell erfahren hat, der eigentlich beispiellos ist. Denn es gibt eigentlich kaum einen Regisseur, der so vollkommen eigentlich die Kontrolle über sein eigenes künstlerisches Schaffen verloren hat. M. Night Shyamalan sollte Leuten vor allem dadurch bekannt sein, durch seinen Karrierestart, bevor er sein Hollywood-Debüt gegeben hat, hat er einen kleinen Film gemacht namens Wide Awake, den eigentlich so gut wie kein Mensch gesehen hat, den ich auch nicht gesehen habe. Aber wodurch er die Leute erreicht hat, war sein Film The Sixth Sense aus dem Jahr 1999, der durch die Decke gegangen ist mit Bruce Willis und Haley Joel Osment. Ein Film, in dem es um einen Jungen geht, der tote Menschen sieht und Bruce Willis als sein Psychologe, Psychiater, der versucht, den kleinen Jungen auf seinem schwierigen Weg und durch seine schwierige Kondition irgendwie durchzubringen und ihm beizubringen, mit seiner Kondition irgendwie leben zu können. Hat die Leute damals vollkommen umgeblasen, bleibt bis heute einer der einflussreichsten Filme der 90er. Ich denke, das kann ich jetzt auch sozusagen spoilern, deswegen Spoiler Alert, dass der Film halt sozusagen den Twist, what a Twist, so etabliert hat mit seinem weltberühmten Ende, dass der Film bei einem Budget von gerade mal 40 Millionen Dollar einfach 672 Millionen Dollar eingespielt hat. Shyamalan wurde für die Oscars nominiert, der Film wurde für die Oscars nominiert. Es schien so, als hätte Hollywood sein neues Wunderkind gefunden. Ja, Shyamalan wurde auch zu der Zeit als nächster Spielberg betitelt. Also man war wirklich euphorisch diesem Regisseur gegenüber. Dann als nächstes kam unser heutiger Film, zu dem ich später kommen werde, der qualitativ aber auch noch sehr gut aufgenommen wurde. Ja, und dann ist M. Night Shyamalan irgendwie in ein künstlerisches Loch gefallen, aus dem er eigentlich längste Zeit nicht mehr rauskam. Denn ich muss wirklich sagen, jetzt mal alle umfassend sein ganzes Werk, ist wirklich M. Night Shyamalan in zumindest Teilen wirklich einer der schrecklichsten Filmemacher des 21. Jahrhunderts. Weil seine Filme tatsächlich nicht diesen Aspekt haben, dass sie irgendwie einfach seelenloses Kommerzkino sind oder dass sie irgendwie einfach nur langweilig sind oder dass man sie einfach nur so über sich ergehen lassen kann, aber sie sind da künstlerisch nicht sonderlich anspruchsvoll. Das Problem bei M. Night Shyamalan ist immer, er ist ein Autorenfilmer, er dreht seine Filme selber, er produziert seine Filme selber und er führt seine eigenen Filme logischerweise auch Regie. Und damit entsteht dann eben das Problem, dass diese Filme halt völlige einfach so aus seinem Geiste entsprungen sind und dadurch, dass er eigentlich überhaupt gar keine Restriktion von irgendwelchen Studios bekommt, weil die Studios ihm natürlich vertraut haben nach The Sixth Sense, nachdem er ihnen so einen Mega-Hit beschert hat, war klar, okay, M. Night Shyamalan kann man vertrauen, wenn man ihm ein Projekt anvertraut. Und das hat sich dann relativ schnell als ziemlich katastrophale Entscheidung in mehreren Fällen erwiesen. Denn M. Night Shyamalan ist stolzer Träger von etlichen goldenen Himbeeren. Ich habe hier gerade mal die Liste vor mir auf Wikipedia. Wer das nicht weiß, Goldene Himbeere ist sozusagen der Anti-Oscar, den man nur vergeben bekommt, wenn man wirklich richtig ins Klo gegriffen hat, was Filme anbelangt. Emmett Shyamalan ist als Regisseur unter anderem als für die Goldene Himbeere, für das Mädchen aus dem Wasser, für die beste, für die schlechteste Regie bei die Legende von Aang, schlechteste Regie bei The Happening, schlechteste Regie bei After Earth und davon hat er auch zwei gewonnen, und zwar für die Legende von Aang und das Mädchen aus dem Wasser. Also M. Night Shyamalan ist ziemlich, ziemlich abgestürzt, was sich dann halt in seinen Filmen gezeigt hat. Science war ein, ja, relativ durchschnittlicher Film. The Village ging schon eher so ein bisschen downhill. Das Mädchen aus dem Wasser hat eigentlich auch kein Mensch mehr gesehen. The Happening, Jakob, du weißt es ja, glaube ich, auch, gilt als einer der schlimmsten Trash-Filme des letzten Jahrzehnts, oder des vergangenen, ja, des Jahrzehnts vor diesem. Und dann kam wahrscheinlich der Film, der M. Night Shyamalan so sozusagen komplett untergraben hat. Und der so eine Art filmische Beerdigung für seine Karriere vorerst war, war nämlich die Legende von Aang. Man hat ihm die Verantwortung aufgetragen, aus der sehr beliebten und kommerziell unglaublich erfolgreichen Avatar, der Herr der Elemente-Serie, die Nickelodeon-Serie, hat man ihm anvertraut, das Ding selber zu schreiben, selber zu drehen und mit einem Budget von 150 Millionen Dollar umzusetzen. Und ja, was am Ende rausgekommen ist, ist ein ja künstlerischer und kommerzieller völliger Autounfall, bei dem Fans an die Decke gegangen sind, bis heute auf diesen Film spucken und ihn verabscheuen für das, was er mit dieser Avatar Herr der Elemente Kinderserie gemacht hat, die in diesem Film überhaupt keine Grundierung findet, vollkommen vorbei ist an dem, was diese Serie angeblich gewesen war. Ich kann es leider nicht beurteilen, weil ich kenne die Serie nicht, beziehungsweise ich habe sie halt einfach nicht als Kind wirklich geschaut. Aber dieser Film hat Shyamalan wirklich so viel Missgunst gebracht. Und hier sind wir aber auch an dem Punkt angelangt, wo M. Night Shyamalan nicht nur sich als Künstler ziemlich problembehaftet zeigt, sondern eben auch als teilweise eigener Rezipient seiner eigenen Werke. Denn im Nachhinein von Die Legende von Aang ist die Kritik gehagelt. Alle haben diesen Film gehasst. Und was am Ende aber bei ihm herumgekommen ist, ist, dass M. Night Shyamalan M. Night Shyamalan, oh Gott, dieser Name, M. Night Shyamalan diesen Film tatsächlich noch in Postproduktion immer noch verteidigt hat. In Interviews hat er sich selber damit verteidigt, dass ihm Whitewashing vorgeworfen wurde, beispielsweise, dass er eben alle Rollen der Guten mit Weißen besetzt hat und alle Rollen, im Übrigen, alle Leute mit Weiß besetzt hat, die im Original halt asiatisch waren und im Film auch alle Bösen einfach nur dunkelhäutig besetzt hat. Das wurde ihm vorgeworfen. Was sagt M. Night Shyamalan darauf? Ja, ich finde, das ist der diverseste Film, der je gemacht wurde. Und ja, dieser Vorwurf gilt hier irgendwie nicht so richtig. Die Kritik stimmt nicht so ganz. Und genauso reagiert er auch auf Kritiker, die ihm die Goldene Himbeere verleihen und die ihn hassen. Und er sagt halt einfach nur, ja, das sind Regisseure, die verstehen mein Werk eigentlich nicht, weil andere Leute aus anderen Ländern lieben meine Filme und feiern mich. Deswegen, ja, sehe ich da gar kein Problem. So, ich mache meine Filme so, wie ich sie mache, und wem es nicht gefällt. Bei
Das
dem
ist
ist es halt so, also
seine
er hat halt irgendwie.
Argumentation dahinter, dass der Film trotzdem divers sei, weil es andere Menschen gibt, die den Film trotzdem mögen.
Nee, 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 er ist ja der Meinung, weil er eben Dunkelhäutige und Weiße besetzt hat, ist der Film divers. So, also so habe ich das zumindest verstanden. Ich habe das Interview dazu gesehen und ich habe seine Argumentation auch nicht ganz
Klingt mir jetzt nicht
nachvollziehen
sehr
können.
plausibel, erstmal.
Nee, es klang überhaupt nicht plausibel. Aber vielleicht zitiere ich ihn auch ein bisschen falsch, aber ich bin mir absolut sicher, dass er überhaupt keine gerechtfertigte Argumentation hatte, dass der Film kein
Ich meine, es
Whitewashing-Vorwurf
gibt ja schon
verdient hat.
keine gerechtfertigte Argumentation, ein Anime in Realverfilmung durchzuführen. Also
Das
selten
sowieso
zumindest.
nicht, aber dann, wenn du es halt auch noch so, wenn du es halt noch so machst wie er, geht's halt wirklich downhill. Und ja, ab diesem Zeitpunkt war eigentlich klar, M. Night Shyamalan dürfte man eigentlich überhaupt keine Kamera mehr in die Hand drücken, aber er hatte noch mal Glück. Will Smith und ja, seine kleine nervige Kröte Jaden Smith haben sich gedacht, ja, machen wir noch mal einen Film, bei dem wir ja eigentlich alles tun wollen, außer Menschen einen Kinofilm zu zeigen. Ja, wir machen einen Film namens After Earth, den Will Smith selber produziert hat, nur um seinen völlig untalentierten Sohn irgendwie einen Karrieresprungwitz zu garantieren. Und ihm war klar, so ein Müll wird kein Mensch verfilmen, außer ein Regisseur, der am Boden liegt, der künstlerisch völlig am Ende ist und den kein Mensch mehr sehen will. Ja, und dann hat er sich M. Night Shyamalan ins Boot geholt, hat ihm gesagt, so, du machst hier alles so, wie ich das haben will. Und M. Night Shyamalan hat alles gegeben. Und ja, hat einen der mit Abstand schlechtesten Filme gemacht, die ich je gesehen habe. Ein völliges Millionengrab, 130 Millionen Dollar Budget, vollkommen gegen die Wand gefahren für einen Film, der wirklich von vorne bis hinten einfach ein völliges Desaster ist. Der sich auch inhaltlich ziemlich, ziemlich viel gefallen lassen muss, da er ziemlich viel Scientology-Inhalte auch propagiert. Also, es ist wirklich so der absolute Tiefpunkt für Shyamalan gewesen, wo man gemerkt hat, okay, dieser Mann ist eigentlich, von dem wird man wahrscheinlich nichts mehr hören. Aber M. Night Shyamalan fand tatsächlich dann sein neues Zuhause bei Blumhouse, die ja dafür bekannt sind, so kleine Horror-Indie-Perlen zu fördern und da relativ, ja, relativ kostengünstig versuchen, dann doch kleine Horror-Hits zu schaffen. Und somit gaben sie M. Night Shyamalan 5 Millionen Dollar, um den Found-Footage-Horrorfilm The Visit zu machen, bei dem zwei Jugendliche ihre Großeltern besuchen und die Großeltern sich irgendwann komisch benehmen. Und das ist halt alles, wie gesagt, im Found-Footage-Film gefilmt. Und ja, man hätte gedacht, Shyamalan hätte mit After Earth schon seinen künstlerischen Tiefpunkt erreicht. Dann hat man The Visit noch nicht gesehen, weil dieser Film war ungefähr auf ähnlicher qualitativer Ebene. Der war auch ein völliger künstlerischer Reinfall mit einem 12-jährigen Kind, das rappt. War ungefähr so alles, was ich von diesem, was man bei diesem Film eigentlich wissen muss, um zu wissen, da sollte man lieber die Finger von lassen. Und eigentlich war dann spätestens nach The Visit, hätte man eigentlich denken müssen, wie kann dieser Mann eigentlich immer noch Geld bekommen für seine Filme? Und dann ist es dann doch passiert. M. Night Shyamalan kam aus seinem künstlerischen Loch nach ungefähr fünf, sechs schlechten Filmen hintereinander, kam er aus seinem künstlerischen Loch raus und hat 2017 den Film Split rausgebracht, der bei den Kritikern wieder ankam, bei den Zuschauern wieder ankam, der viel Geld einspielte und bei dem er auch aus meiner Sicht wirklich eine Art, ja, künstlerische Wiedergeburt erlebte und einen Film abgeliefert hat, der wirklich, der, wo ich nicht sagen würde, den finde ich richtig gut, aber der ist über weite Strecken so kompetent gemacht, ist von James McAvoy so gut gespielt, hat seine Spannungsmomente und ist auch wirklich auch unglaublich grandios gefilmt, wo man sich halt wirklich fragen muss, wo war das all die Jahre bei Shyamalan? Weil Shyamalan ist wirklich ein Regisseur, der dafür bekannt ist, seine Filme so unglaublich prätentiös zu inszenieren, also mit unglaublich künstlichen Kamerafahrten und möchte gern so Arthouse-Einstellungen und letzten Endes eigentlich nur völlig lächerlich dabei wirkt, hat er bei Split das alles zurückgestellt und hat am Ende noch einen Twist gebracht, den wahrscheinlich keiner hat kommen sehen. Und zwar, dass dieser Film, und das spoilere ich jetzt wirklich, dass der Film mit unserem heutigen Film Unbreakable in Connection steht. Und zwar, dass Split, die Figur von James McAvoy, dass diese Figur im selben Universum wie Unbreakable spielt. Und somit wurde der nächste Film von ihm sozusagen angeteasert. Und zwar ein Teil der Trilogie Unbreakable Split und der dritte Film eben Glass, der 2019 in die Kinos kam und wo ich leider auch wieder sagen muss, ziemlich künstlerischer Misserfolg, hat nichts aus dem Potenzial gemacht, was in dieser Connection drin stand. Und somit steht M. Night Shyamalan als ein extrem kontroverser Regisseur letzten Endes da, weil es unfassbar ist, wie dieser Mann seit über 20 Jahren eine Karriere in Hollywood am Laufen halten kann. Obwohl er so viele katastrophal schlechte Filme gemacht hat, muss man wirklich einfach mal sagen. Und das wahrscheinlich einfach nur daran liegt, dass er erstens eben mit Sixth Sense einen unglaublichen Karrierestart hingelegt hat. Und weil er eben ein Regisseur ist mit einer ganz klaren Handschrift, und zwar, dass jeder seiner Filme mit einem Twist enden muss. Also so gut wie jeder endet mit einem Twist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er bis heute Zuschauer in die Kinos locken kann, weil man sich immer denkt, ah ja, mal gucken, welchen Twist sich Shyamalan diesmal aus dem Arsch zieht. Und somit stehen wir halt jetzt bei unserem Film Unbreakable, der ja bisher noch in ziemlich in der Gunst von vielen Filmfans gilt und ja, Quentin Tarantino beispielsweise auch sagt, dass Unbreakable eines der großen Meisterwerke unserer Zeit ist. Und ja, dem wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen, ob das wirklich so ist. Und da würde ich vielleicht jetzt mal dich, Jakob, fragen, könntest du uns vielleicht mal kurz sagen, worum geht es denn in
Kann ich machen und du holst mal tief Luft, denn ich glaube, da ist nicht mehr viel von übrig nach dieser ausführlichen Retrospektive. Ja, in
Dankeschön.
Unbreakable ist die Hauptperson David Dunn. Es ist eine Figur, die als sehr ruhige Person vorgestellt wird. Wir sehen sie als erstes im Zug sitzen, wie er sich gerade den Ehering einsteckt, nachdem sich nämlich eine attraktive junge Frau neben ihn setzt, was ich erstmal direkt so ein bisschen fragwürdig fand. Okay, also sehen wir anscheinend eine Person, die noch verheiratet ist, aber das vielleicht nicht mehr allzu ernst nimmt. Wir lernen dann erst später im Film, dass er sich in einer Scheidung befindet und dass er auf dem Weg ist nach New York, wo er sich einen neuen Job sucht, weil er sich dort ein neues Leben aufbauen möchte. Allerdings kommt es nie wirklich zu dieser Ankunft in New York, denn es passiert ein fieser Zugunfall, der so stark und so kräftig ist, dass alle Beteiligten, zumindest in diesem Waggon, ich glaube aber sogar im gesamten Zug, sterben, denn der Zug entgleist und jeder Einzelne, der in diesem Zug war, stirbt. 131 Tote verzeichnet dieser diese Katastrophe. Allerdings mit einer Ausnahme, denn David Dune hat überlebt und er hat tatsächlich nicht mal einen einzigen Kratzer, was zunächst erstmal Fragen auf die Gesichter der Erste zeichnet, denn alle anderen sind wie ge erwähnt gestorben. Er fragt sich das natürlich auch und ist natürlich einerseits froh, überlebt zu haben, sieht andererseits auch alle Angehörigen, alle Beteiligten, die hoffen, dieser eine Überlebende ist vielleicht mein Angehöriger. Die sitzen alle im Krankenhaus und sind dementsprechend traurig. Aber wir haben nur einen Überlebenden und er fragt sich jetzt langsam, wie es dazu kam, dass er überlebt hat. Also des Weiteren findet er auf seiner Scheibe einen merkwürdigen Brief, einen Umschlag, wo die Frage drinsteht, die ihn im Laufe des Films jetzt beschäftigen soll, nämlich wie oft er in seinem Leben schon krank war. Und im Zusammenhang mit diesem Unfall, den er jetzt, also mit dieser Zugkatastrophe, die er jetzt durchlebt hat, wo er keinen einzigen Kratzer hatte, und dieser Frage kommt ihm ja so ein bisschen in den Sinn, dass er noch nie verletzt, noch nie krank war und ob er es vielleicht doch mal gewesen war, möchte er im Zuge des Films herausfinden, was er alles verneinen muss. Denn er muss feststellen, er hatte noch nie tatsächlich einen fiesen Unfall und als er herausfindet, wer ihm diesen Brief geschickt hat, hört er von einer interessanten Theorie, nämlich von dem Mr. Glass genannt Elijah Price. Ein Comic-Fanatiker, ein Comic-Experte, also ein Fachmann wirklich auf diesem Gebiet, der das Medium Kunst auch als vollwertiges künstlerisches Medium betrachtet und nicht nur als kommerzielles Medium.
Du meinst
Was habe ich jetzt
Comic, oder?
gesagt?
Du meinst Comic.
Ah ja, genau, die Comics, danke.
Kunst.
Er behandelt halt Comics als vollwertiges Kunstmedium und ist da ein Fachmann, ein Experte für. Und er stellt jetzt folgende Theorie auf, denn er hat einen unheimlich fragilen Körper. Er verletzt sich, er hat Glasknochen. Ich weiß nicht, ob das die politisch korrekte Bezeichnung ist. Auf jeden Fall ist seine Theorie, dass er auf der einen Seite des Spektrums ist, also ein sehr fragiler Mensch ist, und dass aber auf der anderen Seite des Spektrums dementsprechend eine sehr stabile Person sein müsste, die übernatürlich kräftig gebaut ist und er vermutet, dass David Dune Superkräfte hat. Und ja, wie David Dune das langsam herausfindet, dass er diese Superkräfte hat, ist Unbreakable. Und wie er sich tatsächlich in die Richtung eines Helden bewegt, können wir hier in einem sehr ruhigen Ansatz einer Origin-Story eines Superhelden tatsächlich verfolgen. Vielleicht lassen wir das Ende noch erstmal offen und kommen da später hin. Allerdings möchte ich erstmal dich fragen, wie dir dieser Film in dieser gesamten Chronologie gefällt. Ist das für dich, also es ist ja, hast du ja schon erwähnt, einer der qualitativ höherenwertigen Filme. Ist es denn auch einer, der bei dir greift, der bei dir funktioniert und ja, vielleicht aus welchen Gründen, aus welchen Ersten sagst du, vertrittst du die Meinung, die du zu diesem Film vertrittst?
Ja, also nach meinem 10-minütigen Rant über darüber, dass M. Night Shyamalan eigentlich ein ziemlich qualitativ miserabler Regisseur ist, wird wahrscheinlich überraschen, dass ich bei Unbreakable tatsächlich sagen muss, dass ich diesen Film nicht nur für Shyamalans mit weitem Abstand besten Film halte, sondern ich sogar damit kokettieren würde zu sagen, Unbreakable ist wirklich für mich nahe des Meisterwerks. Dass ich wirklich sagen muss, ich war jetzt gestern, als ich den Film nochmal geschaut habe, wirklich schwer begeistert davon, wie M. Night Shyamalan wirklich Anfang der 2000er, nee, genau im Jahr 2000 sogar, man ihm wirklich attestieren musste, er hat Talent. Irgendwelches Talent schlummert in ihm definitiv und man sich ein bisschen fragen muss, wo das da hingegangen ist über die Jahre, aber in Unbreakable ist es definitiv noch da. Ich finde, dieser Film ist stilistisch wahnsinnig gut umgesetzt mit diesem schönen Blau. Ton, der mir sehr gut gefällt. Er ist wirklich super besetzt mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson, die einfach ein super Leinwandduo abgeben. Der Film hat mit Bruce Willis hier auch einen Schauspieler, dem ich so eine Rolle in der Form gar nicht so unbedingt zugetraut hätte, der aber für mich vielleicht die beste Performance seiner Karriere abliefert. So ungewohnt verletzlich spielt er diese Rolle, so ungewohnt einfühlsam spielt er diesen David Dunn und ich bin ein unglaublicher Fan von dieser Idee. Was wäre, wenn Superman auf dieser Welt wäre, aber nicht wüsste, dass es Superman ist und dass M. Night Shyamalan diese Idee in der Form umsetzt, wie er sie halt umsetzt, dass er eben daraus ein Charakterdrama macht. Er setzt ganz wenig auf irgendeinen, er setzt nicht auf irgendeinen Klimax, er setzt nicht unbedingt auf ganz viel Action, sondern es ist wirklich eine Charakterstudie, wie dieser Charakter immer mehr lernt, über sich selber hinauszuwachsen. Und ich bin wirklich schwer begeistert gestern aus dem Film rausgegangen. Und muss auch noch dazu sagen, dass der Film mit weitem Abstand einen der besten Film-Soundtracks der Filmgeschichte hat, den ich auch heute den ganzen Tag wirklich rauf und runter hören musste.
So weit würde ich jetzt erstmal nicht gehen. Ich habe den Film jetzt seit langem das erste Mal nochmal gesehen. Hatte sehr viel Lust drauf, weil der mir immer sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Gerade weil er dieses Thema Comics irgendwie mal ernst nimmt, was ich irgendwie selten ja in Blockbuster-Filmen sehe. Also wenn, dann sind es halt Comic-Verfilmungen, aber keine Filme über Comics. Und Comic-Verfilmungen gibt's natürlich ein paar spannende, aber die meisten interessieren mich eher weniger. Wobei ich aber trotzdem halt die Kunstform mega cool finde. Also ich habe ein paar zum Beispiel hier und kann mich da mega mit identifizieren, wenn Leute sich da so als Sammler richtig reinversetzen. Also vielleicht bei uns jetzt eher mit Filmen, aber dass man sich wirklich anfängt, für eine Sache zu interessieren, da ein Hobby zu entwickeln und dann sich mehr und mehr da reinzufuchsen und Sachen anzufangen zu sammeln. Das fand ich mega spannend, dieser Aspekt, dass es in Elijah Price so eine Figur gibt, die sich da wirklich immer richtig weit reinfuchst, aber auch ihr Hobby irgendwie auf sein Leben bezieht. Das ist ja nämlich der Clou an der ganzen Geschichte. Er ist so ein Comic-Freak, aber er hält auch irgendwie voll viel von seinem eigenen Leben für einen Comic. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, der mir so gut gefallen hat an dem Film. Aber auch im Nachhinein so ein bisschen kritisch ist, denn einige Wendungen, die sind halt irgendwie zu forciert schon fast auf dieses Medium des Comics irgendwie bezogen. Ich bin nicht ganz so krass begeistert gewesen, als ich den jetzt das zweite Mal gesehen habe. Also mir hat er ganz gut gefallen, aber ich finde auch gerade, wenn es an die Wendung geht und an die folgende Frage, warum ist er nicht schon vorher irgendwie darauf gestoßen, dass er super stark ist, dann muss ich sagen, hat er mir so ein paar, ich weiß nicht, ob es Logiklücken sind, aber er hat einfach so ein paar Fragen bei mir hinterlassen, wo ich mir dachte, ja Mai, wieso bist du da nicht irgendwie vorher schon drauf gekommen? Also weißt du, was ich meine jetzt gerade? Er lernt ja beim Gewichtheben, dass er viel stärker ist, als er eigentlich ursprünglich dachte. Und dann kommt der Sohn an und tu mal ein paar Gewichte runter und stattdessen haut er noch mehr Gewichte drauf und er sitzt da und pumpt und ach, Überraschung, er ist super stark. Ich denke mir, jeder Jugendliche, der irgendwie mal anfängt, Gewichte zu heben, versucht sich ja zu steigern und würde doch eigentlich relativ schnell feststellen, dass er da besser konstituiert ist als andere, oder?
Na gut, ich nehme mal an, es hat hier halt erneut, wie auch oft bei Shyamalan, so eine leicht esoterische Note. Also, dass eigentlich sozusagen der Clou darin liegt, dass David dann eigentlich erst daran glauben muss, dass er diese Kräfte hat, damit sie entfaltet werden, wenn du weißt, was ich meine. Und dementsprechend konnte ich mit diesem Plothole, was du da definitiv auch zurecht anbringst, konnte ich relativ
Plothole
gut mit Leben
einfach nur sagen. Ne? Also, es ist einfach nur so eine. Also, warum passiert es jetzt und nicht irgendwie schon früher? Warum hat er nicht Stück für Stück schon Fähigkeiten bei sich entdeckt? So.
Ja, gut, die Frage kann man definitiv stellen, aber ich sag's mal so, da muss man dann auch wieder sagen, ja, okay, genau, gut, dann kann man den Film halt nicht machen. Soll
das nicht der größte Kritikpunkt sein?
Ja, mich würde mal interessieren, also hast du, also weil du gerade diesen Twist eben angesprochen hast, ich würde dir da definitiv mal zustimmen, dass dieser Twist an und für sich erstmal, also ich denke, da können wir jetzt auch gerne mal wieder ins Spoiler-Territory gehen, dass sozusagen der Twist ja ist, dass rauskommt, dass Elijah Price eben derjenige war, der dieses Zugunglück verursacht hat und etliche andere Katastrophen übrigens, oder besser gesagt Unfälle, also Unfälle, forcierte Unfälle von ihm, die er halt initiiert hat, um jemanden zu finden, der bei diesen Unfällen irgendwie überleben kann. Und um so jemanden wie David Dunn halt zu finden, der halt eben unbreakable ist. Und ich muss sagen, ich mochte ja den Film beispielsweise bei meinem allerersten Watch ja überhaupt nicht. Und gerade weil mir dieser Twist so missfallen ist und dann aber über die Zeit, desto öfter ich den Film sehe, wächst der irgendwie auf mich drauf, dass ich irgendwie so denke, ja, in dieser Welt, die Unbreakable aufmacht und auf die Art und Weise, wie er diese Geschichte erzählt, finde ich, passt es schon sehr, sehr gut zusammen zu sagen, dass sozusagen Elijah Price, wie du es gerade gesagt hast, der ist so auf diese Comicwelt fixiert und eigentlich so abhängig von dieser Comicwelt, dass er sozusagen irgendwie eine Art von Rechtfertigung dafür sucht, dass er auf diesem Planeten ist, weil es kommt ja relativ schnell durch. Er sieht ja sich selber als so eine Art, ja, so Missgestalt, so eine Art Fehler und aufgrund seiner Krankheit, aufgrund seiner leichten Zerbrechlichkeit und er irgendwie diesen Wunsch hegt, hoffentlich ist irgendwas da draußen, was mir eine Antwort gibt, das mir irgendwie zeigt, ich bin sozusagen dieser zerbrechliche Bösewicht in dieser Comic-Geschichte, aber es gibt genauso gut die andere Seite der Medaille und das soll David Dunn für mich sein. Und natürlich ist es so ein bisschen forciert, aber ich finde, so innerhalb dieser Welt macht das schon wieder so viel Sinn und ist irgendwie und passt einfach so unglaublich gut zu diesem Metier, dass ich eigentlich sehr
ich
gut mit dem Twist
so
tatsächlich
dumm,
leben konnte.
Wenn ich mal ehrlich bin, ich mochte den Film, dass er so langsam Stück für Stück feststellt, dass er der Superheld ist. Und dementsprechend schwingt ja die Frage mit, wer ist eigentlich der Feind? Er hat dann natürlich schon irgendwie Sexualstraftäter für sich als Feinde rausgesucht, die er dann fertig macht in dieser einen Nacht. Aber dann in der letzten Szene irgendwie noch diesen großen Twist zu veröffentlichen, er hat alle Terroranschläge verursacht und er würde auch noch weiter Terroranschläge verursachen, um herauszufinden, ob es einen Menschen gibt, der irgendwie unverletzlich ist. Ich weiß nicht, was mir das gibt in diesem Moment. Es wirkt so aus dem Nichts irgendwie so out of nowhere und ja, es ist auch so ein dummer Ansatz. Ich meine, wie viele Menschen hätte er noch umgebracht, bis er irgendwann gecheckt hat, okay, vielleicht gibt's einfach keinen oder wie kommt ihr auf die Idee, dass es den gibt? Ich weiß nicht, das ist alles so unfassbar dämlich.
Es ist halt eine schwer gestörte Idee, so, also zu sagen, okay, ich jag einfach irgendwelche Flieger mit Hunderten von Insassen in die Luft, nur um rauszufinden, ob da irgendjemand überleben kann. Natürlich, das ist höchstgradig durchgeknallt, aber ich würde dir auch definitiv trotzdem noch beipflichten, dass so sehr ich diese Szene dann doch irgendwie verteidigen würde, weil ich finde, so hat der Film eine schöne Klammer, ist es garantiert nicht eine der stärksten Szenen des Films. Also ich sage halt einfach nur, ich habe die Szene mittlerweile für mich so einordnen können, dass ich relativ gut mit ihr leben kann. Früher war es auch so eine Szene für mich, wie jetzt bei dir, wo ich dann wirklich davor saß und dachte so, oh mein Gott, Shyamalan, ganz ehrlich, lass den Twist doch einfach weg. Der Film wäre jetzt nicht so viel schlechter und nicht so viel besser, wenn du ihn weggelassen hättest.
Es wird ja ein Stück weit darauf hingearbeitet. Also wir sehen ja Elijah Price in einem schon sehr großen Interesse für diesen David Dunn und man fragt sich, okay, warum ist er eigentlich so krass fixiert auf den? Na gut, er ist Comic-Freak und verliert sich in diesen Comics und denkt irgendwie, Comics wären real. Aber wie viele Kleinigkeiten, wie viele Details irgendwie er dann aus der Comic-Welt auf ihn bezieht und die dann auch stimmen, das war dann für mich irgendwie auch schon wieder so ein Stück zu viel, ne? Also, dass jeder Antagonist, jeder Superheld hat eine Schwäche. Oh, ganz klar, das war nur deine eine Schwäche, wo du da damals verletzt warst. Und dann hat er natürlich diese eine Schwäche. Jeder Antagonist ist genau das Gegenteil von dem Held. Und das war so forciert, weißt du, diese Idee, einen realen Comic-Held irgendwie mal zu inszenieren. Das fand ich teilweise so gewollt und dann so auf Kleinigkeiten achtend, die ja gar nicht sein müssten, finde ich.
Ja, aber ich würde da aber tatsächlich sagen, da ist vielleicht bei mir auch die Suspension of Disbelief. Es ist wahrscheinlich bei mir einfach größer. Also es gibt halt wirklich so Filme, wo ich sage, ich sehe all diese Sachen, die irgendwie forciert hingeschrieben sind und es ist halt immer ein Problem von Shyamalan gewesen, dass er zu sehr seine Filme so hinkonstruiert auf seine Wendungen und auf seine Twists. Und man bei ihm wirklich manchmal sagen muss, er ist eigentlich kein guter Spielfilmregisseur, weil alle seine Filme wirken immer so unglaublich nur auf diese eine Wendung konstruiert, dass eigentlich alles da mittendrin in dem Film völlig eigentlich auf Leerlauf hinausläuft und man alles fast sagen müsste, er sollte eigentlich lieber Kurzfilme machen, aber alles für die Punchline, genau, alles für die Punchline und dementsprechend, klar, würde ich definitiv sagen, also er ist so ein bisschen wie so ein Mario Barth, so, weißt du, er labert die ganze Zeit 20 Minuten am Stück, um dann am Ende irgendwie dann den Joke zu bringen und alle lachen so praktisch aus Erleichterung, nicht weil der Witz gut war, sondern weil endlich mal die Katze aus
sehr
dem Sack ist und
Beispiel.
Genauso ist es mit seinen Twists immer.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur vielleicht einwerfen, dass es gerade bei Unbreakable ja Gott sei Dank nicht so ist. Und ich glaube, das ist das, was den Film abhebt, nämlich das Labern dahin. Das ist spannend dieses Mal, das ist interessant und das ist mit einem Kniff inszeniert. Habe ich dich doch unterbrochen.
Nee, überhaupt kein Problem. Ich wollte nämlich, gut, dass du dir
Dass wir so
dahin
eine
springst.
ruhige
In welchen Clip meinst
Erzählart
du denn
haben,
genau?
dass wir Bruce Willis, den man ja eigentlich
Genau.
von Actionkrachern wie Die Hard oder so gewohnt ist, dass wir dem jetzt im Zentrum haben, der sich mit Beziehungsproblemen rumschlägt, muss man einfach sagen, dass er vor einer zu scheiternden Beziehung, also sie droht zu scheitern, seine Beziehung. Und wir sind schon an so einem sehr ungewöhnlichen Punkt eigentlich für eine Liebesgeschichte, nämlich die Scheidung steht bevor, aber eigentlich ist auch schon wieder Interesse da, es nochmal zu versuchen. So, das ist die Ausgangslage. Wir haben quasi eine Beziehungskonstellation, die schon eigentlich ein Kapitel abgeschlossen hat und jetzt ein ganz neues anfängt. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele im zweiten Akt dann irgendwie zu diesen bekannten Längen führt. Ich fand diesen Ansatz aber mega, na nicht mega, aber schon sehr interessant, ihm neben seinen Superkräften halt seine Beziehung irgendwie wieder versuchen auf die Reihe zu kriegen. Hat mir sehr gut gefallen und dass er das eben so langsam für sich erfährt und so unaufgeregt. Ich glaube, es gibt keine Action-Szenen, bis auf vielleicht am Ende, wo er seine Kraft für sich akzeptiert. Kann man den Kampf gegen den Bösewichten da, gegen den Bösewichter irgendwie als Action-Szene verstehen, aber ansonsten ist das ein Superheldenfilm, wenn man so möchte, der komplett auf Action verzichtet. Er findet Stück für Stück raus, dass seine Vergangenheit verletzungsfrei und krankheitsfrei irgendwie ist. Und daraus nimmt er so die Stärke. Also erstmal gar nicht aus krassen Taten oder so. Damals auf dem Schulhof habe ich den Bösewicht irgendwie, der dem anderen Kind das Taschengeld weggenommen hat, weggekloppt und habe für mich die Mentalität, dass ich helfen kann, herausgefunden, sondern er findet so Stück für Stück über die Unverwundbarkeit eigentlich raus, dass er anderen helfen kann. Und ja, die Art dieses Herangehens an eine Origin-Story finde ich sehr erfrischend und im Gegensatz zu Spider-Man jetzt zum Beispiel mal einen viel, viel interessanteren Ansatz.
Ja, ich finde es halt einfach so schön, dass er diese, und ich glaube, das ist das, was mir den Film dann doch irgendwie bei all dieser Konst, bei all diesen konstruierten Elementen dann doch so gefällt, ist, dass er, obwohl er so ruhig ist, sich dann trotzdem eben sozusagen dazu entscheidet, ich übernehme trotzdem die typischen Pathos-Elemente aus eben Superheldengeschichten raus. Also man muss ja einfach mal sagen, Superheldengeschichten sind halt großer Quark. Also das ist schon immer Blödsinn gewesen, der einfach etwas über, der irgendwie so eine überspitzte Darstellung der Realität ist. Und dementsprechend fand ich es bei Unbreakable eben okay, dass so viele Sachen so extra hingeschrieben sind und so weiter. Und ich würde dir definitiv zustimmen, und da können wir vielleicht auch auf diesen Punkt mal eingehen, wie dieser Film eigentlich völlig avantgardistisch war im Vergleich, wenn man sich heute anguckt, wie diese Kinolandschaft komplett, also man muss es wirklich so sagen, zugeschissen ist mit diesen elendigen Superheldenfilmen, ja. Der, wo einer dem anderen gleicht, einen Film wie Unbreakable im Jahre 2000 zu sehen, der vo völlig vor dieser Zeit stattfindet, sogar vor dem ersten Spider-Man-Film, dass er die, dass M. Night Shyamalan diese Idee damals verfilmt und man da wirklich sagen muss, irgendwie ist es eigentlich wirklich ein Geniestreich, auf diese Idee so früh zu kommen, weil man ja wirklich, überleg dir mal, wenn man den Film halt heute machen würde. Ich wäre mir absolut sicher, dass irgendjemand, und das hat, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, war das David Hein in seinem Video, der irgendwie gemeint hat, wenn man heute diesen Film machen würde, dann würden alle sagen so, oh mein Gott, wahnsinnig interessant, wie, ah nee, Quatsch, das hat Chris Stuckman gesagt. Der hat gemeint, wenn du heute diesen Film machen würdest in der Superheldenzeit, würden alle sagen, oh ja, was für ein avantgardistischer Ansatz, endlich mal was Erfrischendes so. Und dieser Film hat es einfach schon gefühlt, hat schon 10 Jahre, bevor es richtig losging, hat er das gebracht. Und das finde ich halt einfach so genial, wie auch beispielsweise auch Elijah Price in dem Film auch sich drüber aufregt, so dass Comics nicht als Kunstform mehr wahrgenommen werden, sondern eben in diese Kommerzverkleidung gepackt werden, damit sie massentauglicher sind. Und er als Comic-Fan sich sozusagen darüber aufregt. Und ich es ja gerade deswegen so interessant finde, wie heutzutage Comic-Fans diese Marvel-Filme so lieben. Obwohl sie ja eigentlich genau das darstellen, worüber zum Beispiel so ein Comic-Freak wie Elijah Price aufregt, dass eben Comics eigentlich nicht diese total disneyfizierte und kommerzialisierte Form sind, sondern dass es eigentlich immer noch irgendwie eine Form von Kunst und Ausdruck ist.
Ja, diese künstlerische Idee, die fehlt in einigen dieser Comic-Verfilmungen. Kann ich aber auch nicht allzu viel sagen. Ich habe die Spider-Man-Filme gesehen und die fand ich damals ganz cool so. Aber ansonsten weiß ich mich da nicht fundiert auszuweisen. Aber wo wir gerade nochmal das Stichwort Comic so betont haben, es gibt diese eine Szene, wo er, nachdem er für sich so ein bisschen resigniert hat, nachdem er David dann eigentlich ausgeschlossen hat, dass er tatsächlich irgendwie sein Gegenpart ist, wo Elijah im Comicbuchladen ist und so mega pisst da rumschmollt. Mhm. Kannst du mir diese Szene ein bisschen erklären? Er sitzt da und er will sich nicht rausführen lassen aus dem Laden. Dann kommt halt der Comicbuchladenbesitzer und führt ihn halt doch raus und der ist so mega genervt und steuert halt extra irgendwie in die Wände rein und haut die Bücher darunter und guckt total apathisch und ich habe das null verstanden, was da eigentlich gerade passiert.
Naja gut, du hast es ja eigentlich schon selber gesagt, es soll ja sozusagen einfach so diese Enttäuschung in seinen Augen oder beziehungsweise seine Enttäuschung relativ klar zum Ausdruck bringen. Gerade wenn man das Ende vom Film halt kennt, dass sozusagen all diese ganzen Menschenopfer, die er gebracht hat und so nah und aufgrund der Tatsache, dass er eben noch nie so nah dran war wie eben jetzt, dass sich das jetzt praktisch dann doch als Luftnummer erweist und dass dann eben halt sozusagen diese Plot-Convenience mit reinkommt, dass dann genau das Comic runterfällt und er genau das Comic halt anguckt unter diesen ganzen Comics, dass er dann da mit seinem Fuß von dem Tisch da runterzieht, dass da genau dieser Comic ihm in die Hände fällt, wo es halt um einen Superhelden geht, der halt eine Schwäche hat.
Okay, gut dadurch geschenkt, kommt er darauf, aber es geht dass halt, wie es diese gesagt, Schwäche gibt. Durch das Comic, was ihm da in die Hände fällt.
Ja, genau.
Okay, das ist, ja, das habe ich so
exakt, irgendwie nicht erschließen können. Ja, genau.
Ist das ein spezieller Comic? Kennt man den? Muss man den kennen?
Oh, keine Ahnung, nee, also da bin ich echt komplett raus. Aber was ich gerne nochmal ansprechen würde, ist, gibt es denn bei dir eine Lieblingsszene in dem Film? Weil es gibt ja wirklich ein paar Szenen, die relativ prägnant so rausstechen. Gibt es eine, wo du wirklich sagen würdest, so, ja, das...
ich finde, am besten strukturiert ist die Szene, nachdem Elijah David im Stadion besucht hat und er verlässt ihn. Er hat irgendwie so... gemerkt an David ist was Besonderes. Er hat ein Talent, um Gefahr wahrzunehmen. Und er hat gesagt bekommen, dass dieser eine Typ womöglich eine Knarre, eine silberne Knarre mit schwarzem Holster irgendwie bei sich führt. Und aus Zufall trifft er ihn draußen auf dem Parkplatz, nachdem er eigentlich nach Hause gehen will. Erstens feiere ich sein Auto mega, dass er das gesamte Auto so abgepolstert hat, damit er nicht sich irgendwo dran stößt und sich aus Versehen den Knochen bricht. Fand ich ein mega cooles Detail, wie der das Auto ausgestaltet hat, aber dann finde ich wirklich clever und klimaktisch inszeniert, wie er ihm verfolgt und die Treppe runterfällt und sein Gehstock, der aus Glas ist, zerspringt und das natürlich eine Andeutung auf seinen Knochen ist, die auch zerspringen und er im Fallen dann aber trotzdem noch die Knarre sieht von der anderen Person und er weiß, er ist jetzt körperlich zwar sowas von ruiniert für die nächsten, was weiß ich, wie viele von Monaten. Aber er hat diese eine Bestätigung trotzdem irgendwie noch bekommen. Es war nicht umsonst. Das ist für mich eine unglaublich starke Szene, weil die auch musikalisch sehr gut unterlegt ist, das auch noch. Wenn du schon ist so fragst, ist bestimmt eine Szene, die für dich heraussticht.
Oh ja, definitiv. Also es gibt halt, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich diesen Soundtrack wirklich über alles liebe. Also ich halte den, also als dieser Soundtrack beispielsweise auch damals bei Split kam, als dann sozusagen der Twist kommt, Kevin Randall Crump ist sozusagen ein Origin-Antagonisten-Film und diese Musik einsetzt am Ende von Split, wo man eigentlich denkt, der Film ist jetzt schon längst vorbei, weil schon der Titel eingeblendet wurde. Und dieser Soundtrack kommt, denn ich weiß auch, im Kino war ich vollkommen vor den Kopf gestoßen und wusste eigentlich, war fast schon irgendwie, fand es schon irgendwie total auch in der Hinsicht wieder lächerlich konstruiert, aber desto mehr ich über diesen Twist dann in Split beispielsweise nachgedacht habe, desto mehr fand ich diese Idee auch wieder genial, diese Filme so zu connecten und dieser Soundtrack wird in einer Szene wirklich absolut perfekt eingesetzt und zwar, wenn David dann, nachdem er Elijah Price anruft und sagt und ihm praktisch, und er sich endlich eingesteht, dass er bei diesem Unfall sich nicht verletzt hat und er dementsprechend sich nie in seinem ganzen Leben verletzt hat, Elijah anruft ihm, Elijah sagt, okay, sie gehen jetzt unter Leute und praktisch, sie schauen jetzt mal, wie sie ihre Kräfte einsetzen können. Und dann steht er da an diesem Bahnhof und ich finde es auch so eine geniale Idee, dass seine Sicherheitskleidung, seine Sicherheitsmannkleidung, die er in dem Stadion als Stadionwächter trägt, dass das sozusagen sein Superhelden-Cape wird und dass er damit in diesen Bahnhof reingeht. Und dann kommt dieser geniale Soundtrack, fängt so richtig an zu wummern und er macht so seine Arme hoch und berührt so diese einzelnen Leute und dann hat er diese Fähigkeit, die Missetaten der einzelnen Leute zu sehen.
Angedeutet.
Und ich, also, achso, diese Fähigkeit,
dass wenn da Leute... angedeutet, stimmt, im Stadion, aber
okay. Doch, Genau, sie wurde angedeutet und diese Szene ist für mich einfach, das ist genial. Ich finde, diese Szene ist wirklich einfach inszenatorisch genial. Die ist soundtrackmäßig perfekt unterlegt und ich weiß nicht, man hat das Gefühl, irgendein anderer Regisseur macht diesen Film als M. Night Shyamalan, weil da sitzt einfach für mich jede Kameraeinstellung, jeder Blick von Bruce Willis. Alles an dieser Szene ist einfach ganz großartig. Mir hat
so gut gefallen. Ich fand die ein wenig sonderbar, wie er da total pathetisch irgendwie die Arme hebt und so ein paar Hände streift und dann immer so einen Einblick in die Vergangenheit von anderen Menschen kriegt. Aber irgendwie nur von Verbrechen, auch wenn gar keine Gewaltverbrechen, sondern auch von kleineren Diebstählen oder solche Sachen. Da wusste ich jetzt gar nicht, was genau ist denn jetzt seine Superfähigkeit? Ist er irgendwie der Mega-Allrounder oder ist er halt der Unbreakable Boy? Aber du hast schon recht, also der Musikeinsatz hier ist wirklich sehr gut gewählt. Und was sagst du dazu, für welches Verbrechen er sich dann entscheidet? Also er sieht ja dann irgendwie so einen Mörder. Findest du das nicht auch so ein bisschen forciert, dass er da irgendwie 2 Minuten steht und direkt so einen Serienkiller hat? Oder ist das wieder so ein...
Ja, aber ich meine, wir regen uns jetzt ja hier darüber, also jetzt würde ich mich ja nur darüber aufregen, dass ein Film einfach ein Film ist. Also
im dritten Akt versucht noch plötzlich große Heldentaten irgendwie rauszukramen, wo ich mir denke, hätte das jetzt irgendwie gebraucht oder muss es jetzt wirklich noch der Retter sein, der irgendwie hier Rape Revenge raushaut? Ich weiß es nicht.
Naja, gut, ich finde halt, wenn wir von einem Superheldenfilm halt sprechen, dann musst du so diese Szene halt irgendwie mit drin haben. Und ich bin ja ganz froh, dass er nicht irgendwie sowas total Abgefahrenes macht und irgendwie einen Zug irgendwie mit seiner Hand irgendwie aufhält, der irgendwie fast gegen den anderen crasht oder so. Also, dass es nicht sowas Bescheuertes ist, sondern dass es halt was ganz im Kleinen ist. Und da denke ich vielleicht kurz auf das, was ich schon im Vorgespräch dir angepitcht habe, kurz sprechen wollte. Und zwar, es gibt... Nämlich ein Politikwissenschaftler, der heißt Helfried Münkler, der hat eine Theorie aufgestellt oder beziehungsweise eine These aufgestellt, die ich relativ interessant finde, gerade in Bezug auf das Thema Superheldenkino, wenn wir uns schon kurz drüber unterhalten haben. Und zwar stellt er nämlich die These auf, dass wir heutzutage gerade so auf diese Superheldenfilme so versessen sind, weil wir im sogenannten postheroischen Zeitalter leben. Das bedeutet, dass wir sozusagen unsere Verantwortung als Individuum eventuell sozusagen die Initiative in der Welt zu ergreifen, also sei es jetzt politisch, sei es gesellschaftlich, egal jetzt in was für einer Form, dass wir sozusagen selber das Heldenhafte in unseren Taten versuchen zu sehen oder zumindest es versuchen zu erreichen, irgendwas Heldenhaftes zu tun, dass wir sozusagen sowas mittlerweile lieber entweder auf die Politik abschieben oder halt eben jetzt wie beispielsweise in den Marvel-Filmen, wir schieben sowas gerne auf irgendwelche Superhelden. Also wir sagen sozusagen, wir wollen nicht die Verantwortung übernehmen für solche möglicherweise Heldentaten, sondern es sollen irgendwie Götter wie Thor übernehmen oder solche Typen wie Iron Man oder so. Und was ich so interessant finde, dass in Unbreakable, und das ist so ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Shyamalan-Filmen, ist, dass Unbreakable schon auf eine gewisse Art und Weise für mich zumindest auch eine etwas politische Komponente hat oder eben auf diese These von Helfried Münkler relativ gut passt. Und zwar, dass eben bei Unbreakable es sozusagen darum geht, dass ein eigentlich scheinbar normaler Typ wie David Dunn, natürlich in dem Gewand einer sozusagen eines Superhelden-Origin-Films, aber trotzdem, dass ein relativ normaler Typ seine Superheldenfähigkeiten als Individuum sozusagen erkennt und eben dann auch Heldentaten vollbringt, die eben im Kleinen stattfinden, wo es eben nicht wie beispielsweise in einem Marvel-Film darum geht, dass wir irgendeinen durchgeknallten lila Typen versuchen aufzuhalten, der irgendwie mit irgendwelchen Ringen das ganze fucking Universum auseinandernehmen kann, sondern wir haben einen Menschen, der in so ganz kleinen, sozusagen in diesen ganz kleinen Ungerechtigkeiten und Verbrechen, die tagtäglich passieren, sozusagen da versucht, für sozusagen Recht und Ordnung zu sorgen und dann schon eher so ein bisschen in der Tradition von so jemandem wie Batman steht, aber mir trotzdem diese Idee so gut gefällt, dass wir hier sozusagen eigentlich jemanden, der auch aus irgendwie nicht wohlständig ist, wie zum Beispiel ein Tony Stark oder so, der sich dann seinen eigenen Superheldenanzug bauen kann, sondern dass wir hier jemanden haben, der ist Wächter in einem Stadion und dass er sozusagen diese Heldenkraft, also dieses, dass er eben nicht postheroisch denkt, sondern dass er sozusagen das Heroische in sich selber nach und nach findet und entdeckt und da sozusagen auch zur Tat schreitet, finde ich tatsächlich ein echt schönes Element an dem Film, was ich heute auch irgendwie nochmal so gestern beim Schauen
genau
nochmal
reingelesen habe. Genau, wäre da jetzt der Unterschied zum Beispiel Peter Parker, der auch ein Bub von nebenan ist, der Stück für Stück seine Kräfte lernt und dann halt sich erstmal in der Nachbarschaft
Leute rettet und dann halt größer wird. Ich meine, wir haben ja hier mit Unbreakable auch die Origin-Story, also den Weg dahin, wie er herausfindet, dass er Superman ist. Und ich glaube, das ganze Ding ist ja auch ausgelegt auf einen Mehrteiler gewesen damals, mehr oder weniger. Also es war schon irgendwie als ein größeres Werk geplant, was er niemals in einem Film irgendwie ausdefinieren konnte. Dann ist ja auch klar, dass er irgendwie noch nicht gegen die großen Superhelden kämpft. Das wäre ja dann irgendwie ausgelegt auf die nächsten Teile. Okay, ich habe Glass
Die auch leider noch gekommen nicht sind gesehen. Tatsächlich,
der die auch steht noch gekommen sind. Auf meiner To-Do-List, aber nicht sehr weit oben. Aber wo ist da der Unterschied zu jetzt zum Beispiel Peter Parker aus deiner Perspektive?
Ich würde sagen, es ist vor allem dieser stilistische Unterschied, der das Ganze halt so grundiert und so bodenständig sein lässt, sodass ich einfach so dieses Gefühl hatte, hier würde diese Analyse eventuell relativ gut passen, aufgrund der Tatsache, dass halt eben sowas wie Spider-Man halt dann wirklich sehr, sehr Comic halt eben ist. Also ich finde, Unbreakable ist ja teilweise auch inszeniert wie ein Comic so. Die Shots sind teilweise auch so aufgebaut wie so Comic-Panels und so weiter, was teilweise auch relativ clever gelöst ist mit auch einer sehr, sehr eigenständigen Kamera, die Shyamalan hier anwendet, die mir eigentlich auch über weite Strecken gut gefällt, die ich in manchen Szenen, vielleicht fandest du es auch, ein bisschen zu prätentiös finde, die Kameraarbeit. Also die ist mir ein bisschen zu sehr, oh mein Gott, guck mal, was ich mit einer Kamera alles machen kann. Also zum Beispiel, wo Elijah als Kind dieses Comicbook umdreht und die Kamera einmal so 360 sich mit diesem Ding umdreht, das ist, keine Ahnung,
fandest du das unbedingt
nötig oder hast du es auch so ein bisschen empfunden, wie ich diese Kameraarbeit?
Ich fand ein paar Szenen ganz wunderbar gemacht, auch mit der Kamera. Das erste Date zwischen ihm und seiner Ex-Frau, die ist klar,
ja, also da
ist die
Kamera auch
relativ absolut offensichtlich ein Element der Szene, denn wir sind erst relativ weit weg von den beiden und das Gespräch ist auch so auf ganz oberflächlicher Ebene, die führen so Smalltalk, spielen dieses Rollenspiel, dass sie sich nicht kennen würden und heute das erste Treffen hätten, also Lieblingsfarbe, Lieblingsfilm und solche Fragen stellen die sich, aber mit dem intensiver werdenden Thema nähert sich auch die Kamera und die Hintergrundgeräusche werden irgendwie auch ausgeblockt und wir sind später quasi nur noch diese beiden und man hört nichts außer das Ärztegespräch, was es inzwischen ist. Also da muss ich sagen, da sind schon so ein paar Kniffe. Ich weiß jetzt nicht, ob das die kreativste Art des Erzählens ist, aber die haben mir sehr gut gefallen einfach. Ja?
Ich habe mir das Making-of danach angeguckt von dem Film und ich fand es ganz interessant, was Shyamalan gesagt hat. Und zwar, dass er sozusagen bei dem Film diese Idee hatte, ich möchte die Leute aufgrund der Tatsache, dass ich diese Takes so unglaublich lange lasse, also es sind ja unglaublich viele One-Takes in dem Film mit drin, dass er auch den Film tatsächlich so gedreht hat. Also Bruce Willis hat nämlich gesagt, dass er so totale Bedenken hatte, dass der Film wirklich funktionieren kann, weil Shyamalan ganz wenige Takes gemacht hat und alle Takes wirklich in einem gemacht hat. Und er somit die Bedenken hatte, oh, was ist, wenn wir eben die Szenen dann nicht richtig hinbekommen und wir dann trotzdem die Takes nehmen müssen, weil wir halt eben Zeitbegrenzung haben und so weiter. Und Shyamalan die Idee halt hatte, ich möchte, dass die Leute sozusagen sich mit dieser Szene auseinandersetzen müssen. Also dadurch, dass die Kamera so ununterbrochen auf diese Szenen draufhalte, gebe ich ihnen nicht die Möglichkeit, sich aus der Szene rauszuwinden. Also so ein ganz klassisches Element von einem One-Take, dass man mit dieser Szene einfach konfrontiert ist und keine Chance hat, ihr sozusagen zu entrinnen. Und das finde ich auch relativ clever gelöst. Und gerade, und um da jetzt nochmal drauf anzuknüpfen, wo ich eigentlich meinen Satz begonnen habe, das ist diese stilistische Bodenhaftigkeit, die ich an dem Film so schätze und wo ich sagen würde, das ist der Grund, warum das der Unterschied ist zu so einem Spider-Man, der ja schon sehr knallig ist, der sehr auch sehr quatschig ist, der sehr cheesy ist, der viel mit One-Linern arbeitet, viel mit eben ganz viel CGI und ganz viel Comic Relief und so weiter. Und Unbreakable geht halt überhaupt nicht ein einziges Mal in diese Richtung eigentlich. Es gibt den einen oder anderen humoristischen Moment, ja. Aber ich würde sagen, der Film, gerade weil er so bodenständig bleibt, kann man natürlich sagen, okay, es ist natürlich irgendwie eine Comic-Verfilmung. Auf der anderen Seite würde ich aber trotzdem sagen, man kann ihn sich aber auch eben für diese Analyse sehr gut hernehmen aufgrund dieser zurückhaltenden Inszenierung, dass es eben auch so sozusagen dieser normale Mensch ist, der das Heldenhafte sozusagen in sich sieht und erst dadurch auch richtig, bei ihm zumindest, dass er dadurch sozusagen erst richtig glücklich wird, weil er so seine Bestimmung darin sieht, dass er sozusagen Leute retten muss. Das ist natürlich relativ platt und auch relativ pathetische Character-Arc irgendwie, die man ja auch schon oft genug gehört hat, aber ich finde sie ganz schön hier gelöst, weil du dann auch diese wunderbare Szene hast, wo er seine Frau nach seiner ersten Heldentat in das Bett bringt und er ihr ja vorher gestanden hat, dass er das erste Mal gemerkt hat, dass sie Beziehungsprobleme haben, als er einen schlechten Traum hatte und nicht wollte, dass sie ihn dabei tröstet und dass er sie dann halt mit in dieses Bett hochnimmt und dann sich so auf ihre Brust drauflegt und sagt, ja, ich hatte gerade einen schlechten Traum und die Szene auch so stehen gelassen wird, die fand ich richtig geil. Und somit fand ich, passt es, ist der Unterschied
zu Spider-Man halt schon eklatant,
weil das stilistisch halt
bin ich so dabei wahnsinnig... inhaltlich ist es schon ähnliche Wege, die gegangen werden. Und das macht den Unterschied.
Ist für mich definitiv der Unterschied, wo es sich eher... Natürlich stimme ich dir absolut zu, es ist am Ende des Tages trotzdem irgendwie, ja... Er ist ja am Ende des Tages trotzdem ein Superheld. Klar, er hat ja diese Fähigkeit, irgendwie nicht verletzt zu werden und so weiter. Aber ich musste nur sehr an diese Theorie denken, weil der Film ja auch selber eben nicht so total überbordernd ist und oh mein Gott, wir müssen das ganze Universum retten, sondern er geht schon eher so in diese Batman-Richtung. So, wir versuchen sozusagen diese einzelnen Verbrecher aufzuhalten und
ja,
nicht,
er klammert einige
kümmern Probleme uns jetzt um das ganze verdammte Universum. Auch
ganz gut und gerne aus, ne? Also jetzt Fragen der Selbstjustiz und der Gewaltenteilung und wird einfach ausgeklammert. Hat natürlich seine Vorteile, klar, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der Film deswegen so funktioniert, wie er funktioniert, so gut funktioniert, weil er so eine greifbare Welt hat und zwar Comic-Themen aufgreift, sie aber nicht so überspitzt wie zum Beispiel ein Spider-Man-Film oder so thematisiert, sondern so ähnlich eher so ein Dark Knight-Modus aufgreift und Superhelden zwar vorhanden sind, allerdings viel greifbarer und in einer realen Welt versiedelt sind. Das ist nämlich das, was mir auch gut gefallen hat an dem ganzen Ding. Mhm. Ja, sollen wir zu einem Abschluss kommen? Oder hättest du noch einen relevanten Punkt?
Ich hätte nur einen Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist. Gab es denn eigentlich eine Szene, weil die Szene gibt es tatsächlich eigentlich so gut wie in jedem Shyamalan-Film, wo du wirklich sagen würdest, okay, die Szene hat jetzt irgendwie nicht, also die hat wirklich gar nicht funktioniert. Weil ich habe zum Beispiel so eine Szene, wo ich wirklich sagen muss, okay, da merkt man hin und wieder, dass Shyamalan eigentlich doch nicht wirklich der beste Drehbuchautor ist. Hast du zum Beispiel so eine Szene gehabt, wo du gesagt hast, okay, der Dialog wirkt irgendwie sehr unnatürlich oder das Schauspiel wirkt unnatürlich, weil das ist ja auch so ein Problem bei Shyamalan. Ich meine, du hast es zum Beispiel wahrscheinlich in The Happening gesehen, wie unglaublich cheesy also, das Schauspiel und die Dialoge zum Teil werden. The
Happening ist auch immer noch einfach eine noch nicht revealte Komödie, von daher sollten wir den Film erstmal ausklammern. Der ist wirklich, von Anfang bis zum Ende ist das eigentlich so, das meinst du gerade nicht ernst, oder wo ist die versteckte Kamera? Das ist wirklich lächerlich. ja, also ich finde die Szene, wo der Junge plötzlich aus dem Nichts die Waffe auf seinen Vater richtet. Also ich habe schon verstanden, was da die Idee hinter ist und so, aber ich fand es schon ein bisschen konstruiert, dass der Sohn da plötzlich so krass abdreht und sich so da reinsteigert. Ich habe aber auch zu keiner Sekunde irgendwie gedacht, dass der abdrückt, muss ich auch sagen. Also ich dachte, okay, die sind doch Freunde, die werden das schon irgendwie regeln. Aber das kam für mich so aus dem Nichts. Die Idee an sich, dass er seinen Vater mal verletzt, fand ich cool und habe ich mir auch irgendwann selbst gefragt, wieso nimmt der Elijah denn nicht einfach mal einen Knüppel und haut ihm einen rein oder so. Aber dass er dann die Knarre auf seinen Vater richten muss, das war ja für mich drüber. Ist das auch die Szene, die du meinst oder findest du die eigentlich gut?
Ja, definitiv. Also das war nämlich auch die Szene, wo ich mir auch dachte, also der Dialog ist einfach so, also das ist auch der Grund, warum ich dem Film nicht ganz den Meisterwerkstatus geben will, weil so eine Szene einfach in dem Film irgendwie schon so ein bisschen so ein Neckkiller war, weil ich gestern beim Gucken auch wirklich sehr lachen musste bei der Szene. Also ich konnte mich da wirklich nicht zusammennehmen, wenn er da diese Waffe auf ihn richtet Bruce Willis fängt dann so an, ich dachte, wir sind richtig gute Freunde und Freunde schießen nicht aufeinander und dann sagt er so zu der Mutter so, ja, das stimmt doch, oder? Und sie so, ja, man schießt nicht auf Freunde. Und ich musste mir so den Mund zuhalten, um nicht laut zu lachen. Und dann droht ihm halt so an, so, wenn du jetzt schießt, dann steig ich in den Zug und fahr nach New York. Und er so, warum? Also weil wir Freunde sind und Freunde schießen nicht aufeinander.
Man schießt nicht auf Freunde, oder? Ja, man schießt nicht, also überragend.
Also wirklich, als wäre das Kind irgendwie 2 Jahre alt oder so. Also ich meine, der Junge ist ja irgendwie 8, 9 oder 10 Jahre alt oder so. Also ich glaube, das ist dem klar, dass man nicht auf Freunde schießt und vor allem nicht auf seinen Vater. Aber ich fand das so, ich finde das so geil. Ich finde es so geil, wie seine Mutter sagt so, nein, mach das nicht, zieh die Waffe weg. Und er so, nur einmal, ich schieß nur einmal. Und also... Das ist wirklich die Szene, wo M. Night Shyamalan
so, also die Idee der Szene, also finde ich,
der Stempel war komplett auf dieser ganzen Szene.
Und es ist auch echt da für den scheiß Text ganz gut gespielt, ne?
Ja.
Also ich finde von Bruce Willis da kein Kritik und auch der Junge ist nicht
mehr
cringe. Es ist okay. Nur der Text, der da irgendwie gesagt werden muss, ne?
Uff. Der Detekt, also das muss man diesen Schauspielern auch wirklich echt zugute halten. Die bringen wirklich, also auch Samuel L. Jackson, den ich hier auch mal wieder ganz grandios finde, diese Schauspieler schaffen es halt wirklich echt jede Möglichkeit von Cringe und so unangenehmen Pathos oder so. Also die umschiffen das alle. Also vor allem halt Bruce Willis, den ich wirklich in dieser Rolle des David Dunn wirklich super finde. Also wirklich grandios.
Selbst wenn Konflikte irgendwie anstehen, er bleibt die ganze Zeit ruhig. Da ist auch ein Kritikpunkt von mir, denn Bruce Willis Synchronstimme, die ist gesetzt, die ist cool, die ist mega. Ich mag die voll gerne, vor allem auch in dem Film, weil er diese ruhige Art hat. Aber Samuel L. Jackson kannst du einfach nicht synchronisieren. Ey, da geht so viel verloren, als ich den Film auf Amazon auf Deutsch gesehen habe. Bin ich kein Fan von seiner Synchro, während ich Bruce Willis mega gut finde. Das ist das Weirde.
Aber bei diesem Zwiespalt war ich gestern auch. Also ich habe hier die Blu-ray zu Hause und ich hatte sogar die Wahl, auf Englisch zu schalten. Aber irgendwie, aufgrund der Tatsache, dass Bruce Willis halt den Großteil der Laufzeit einnimmt, musste ich mich dann doch für die deutsche Synchro entscheiden, auch wenn ich sozusagen diesen Kompromiss eingehen musste. Okay, Samuel L. Jackson hat eine geile Synchro, finde ich persönlich trotzdem noch, aber es ist halt Samuel L. Jackson so, der hat halt einfach so eine markante Stimme, die braucht man eigentlich im Original, aber ich liebe einfach so sehr die Stimme von Manfred Lehmann, der Bruce Willis synchronisiert. Und weil halt Bruce Willis auch selber so eine unglaublich normale Stimme hat, also eigentlich fast schon so eine hohe Stimme im Vergleich zu dieser mega badass Stimme im Deutschen.
Ja, der leidige Konflikt.
Und OV, deswegen habe ich mich auch fürs Deutsch gestern entschieden.
Synchronisation. Leider bei Prime nicht die Möglichkeit gegeben, sich zu entscheiden. Aber nichtsdestotrotz lohnt sich dieser Film aus meiner Perspektive total. Man sollte sich ihn irgendwann mal angesehen haben. Vor allem, wenn man sich irgendwie für das Thema Comicbuchverfilmung interessiert, dann ist das auf jeden Fall ein Pflichtfilm, weil er so einen ganz anderen Weg geht. Dieses geerdete, tatsächlich.
Es hat noch so einen Slowburner,
dieser langen Einstellungen, vielleicht ungewohnte Gewohnheit für viele. Was für mich aber den Charme dieses Films ausmacht, dass er sich auch Zeit nimmt, irgendwie Wege nach Hause, Autofahrt nach Hause zu zeigen, die dann auch mal relativ musikfrei inszeniert werden. Also es wird nicht nach vorn geprescht, es ist ganz behutsam, wie er so langsam Stück für Stück in seiner Vergangenheit wühlt, um herauszufinden, was mit ihm eigentlich vor sich geht. Und für mich ist die Wendung dann am Ende so ein bisschen draufgesetzt, einfach nur mal nochmal eine krasse Wendung zu haben. Und klar, der ganze Film baut irgendwie drauf auf, aber ich finde den Bösewicht dadurch irgendwie dämlicher, als ich ihn während des Films empfunden habe. Nichtsdestotrotz ist das ein cooles Ding und es passt zum Comic-Thema. Und ja, deswegen sollte man sich den gerade im Bewusstsein dessen, dass so viele schwachsinnige Filme über Comics rauskommen, auf jeden Fall den reinziehen.
Ja, dem würde ich mich eigentlich genauso anschließen. Also ich finde, Unbreakable ist wirklich, also ich würde mich da Tarantino auch anschließen. Ich bin immer noch auf der Kippe bei dem Film, ob ich ihm 8 oder 9 von 10 geben soll. Ich bin noch nicht ganz sicher, ich muss ihn noch ein bisschen wirken lassen.
Sag doch, weil einfach, der Soundtrack bei mir tatsächlich viele Bonuspunkte für den Film einbringt. Es scheint ja so bei dir zu sein, dass ein Film nach einem Jahr zum Beispiel nochmal ganz anders wirkt. Von daher würde ich einfach, wenn du jetzt sagst, das hat es gestern so geflasht, auch einfach mal die High Points raushauen.
Ja, also würde schon in Richtung eher Meisterwerk gehen, weil ich würde mich da Tarantinos Urteil wirklich anschließen. Das ist ein genialer Film und ist eines der großen Meisterwerke unserer Zeit, das wirklich neue Wege gegangen ist in Zeiten, wo man gar nicht dachte, dass man neue Wege bräuchte in dem Thema. Und ich finde, der Film ist einfach stilistisch total grandios, also auch so ungewohnt sicher von Shyamalan. Bruce Willis in seiner vielleicht besten Performance, Samuel L. Jackson ist auch super. Der Film ist einfach eine unglaublich erfrischende Sicht auf das Thema Comicbooks und zeigt, dass man diese Thematik auch wirklich sehr intelligent, sehr einfühlsam, sehr emotional und eben nicht dumm einfach verfilmen kann, wie das halt eben sich das Marvel zur Marke gemacht hat, einfach nur Popcorn-Kino zu machen, was wirklich einfach nur dafür da ist, damit man sein Gehirn an der Kinokasse abgeben kann. Und ich finde, das muss nicht sein, wenn es halt in so einer Art und Weise gemacht ist. Und deswegen halte ich Unbreakable nach dieser Dark Knight Trilogie für, und vielleicht noch Watchmen, für die beste Superheldenverfilmung überhaupt. Und würde auch Leuten empfehlen, sich dann auf jeden Fall Split zumindest auf jeden Fall nochmal anzugucken, der im selben Universum spielt, auch wenn ich ihnen das jetzt gespoilert habe. Echt? Du hattest Split doch nur 2,5 Sterne auf Letterboxd gegeben.
Okay, also ich mag den Twist, das wollte ich eher ausdrücken, glaube ich. Ich mag den Twist lieber bei Split um die Figur des Beasts.
Ja, also okay, das würde ich definitiv auch sagen. Also ich finde den Twist in Split auf jeden Fall auch besser. Glass würde ich Leuten eher abraten. Der Film ist ziemlich, ja, gelinde gesagt, der ist ziemlich scheiße. Zeigt einfach, dass Shyamalan hin und wieder halt einfach mal wie so ein blindes Huhn halt seinen Korn manchmal findet, aber letzten Endes dann irgendwie doch nicht so ganz so Kontinuität beweisen kann. Aber ansonsten würde ich jedem auf jeden Fall Unbreakable empfehlen, der zurzeit auf Amazon Prime zu sehen ist. Wenn man einfach mal seine Sehgewohnheit mal ein bisschen auf die Probe stellen will und einfach mal eine andere Form von Superheldenfilm sehen will, die auch mal in eine andere Richtung geht und die echt für ein paar echt Gänsehautmomente sorgt, die man so noch nicht gesehen
hat. Vielen Dank, dass du dabei warst, Patrick. Wie immer hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, Projekt Chaos verabschiedet sich. Projekt Chaos ist raus. Ciao.